Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Uns wird hier gleich Thomas Bernhard beschäftigen, der große Beschimpfungskünstler und Übertreibungskünstler und der große Erzähler. Ich werde dann mit Katharina Manojlovic über ihn reden. Sie hat ein Band über Thomas Bernhard mit herausgegeben. Und ich weiß von ihr, dass sie schon als Jugendliche ein Foto von Thomas Bernhard an der Wand ihres Jugendzimmers hatte. Also da, wo andere Fotos von Popstars zu hängen haben. Guten Morgen, Frau Manojlovic.
Ja, guten Morgen aus Wien.
Ja, wie kam es denn zu dieser frühen Thomas-Bernhard-Verehrung bei Ihnen?
Ich habe viel gelesen und viel auch von Thomas Bernhard früh gelesen. Ich hatte allerdings nur Fotos von Schreibenden. Da waren schon auch Fotos von aus der Pop- und Musikwelt zu sehen. Aber darunter auch Bernhard, der mich einfach wie sicherlich viele andere junge Menschen auch früh zu faszinieren begonnen hat, was wohl auch mit seiner Radikalität zu tun hat, mit der er auch Institutionen, nicht zuletzt die Schule, angegriffen hat. Mhm. Also das war ein Grund. Und vielleicht auch, das war dann aber ein paar Jahre später, dass ich für mich Glenn Gould entdeckt habe und tatsächlich parallel den Untergeher gelesen habe und das dann so eine Art magischer Moment war, diese gleichzeitige Entdeckung von Glenn Gould und den dann auch mir bei Bernhard wieder begegnet ist. Also gibt es verschiedene Gründe, warum Bernhard mich früh angefangen hat zu beschäftigen.
Glenn Gould, der große Pianist, als weiteres Motiv der Thomas-Bernhard-Verehrung. Wie Sie jetzt Thomas Bernhard neu entdecken in einem Buch, das heute erscheint, zusammen mit anderen Autorinnen und Autoren, das schauen wir uns gleich genauer an. Der Österreicher Thomas Bernhard, der wird von vielen Schriftstellerinnen und Schriftstellern auf der ganzen Welt bewundert und als wichtiger Einfluss benannt. Da sind viele Literatur-Nobelpreisträger dabei und zum Beispiel auch die deutsche Autorin Antonia Baum. Die sagt über ihr Verhältnis zu Thomas Bernhard:
Ich bin ein Fan von Rap und habe als Kind viel Battle-Rap gehört. Als ich Bernhard las, wusste ich plötzlich, wie ich rappen kann als Schriftstellerin. Die Kritiker fanden das unmöglich, denn Thomas Bernhard wird ja als Heiliger verehrt. Und da kam dieses kleine Mädchen. Aber ich wusste, er ist auf meiner Seite.
Thomas Bernhard ist auf meiner Seite, das wusste Antonia Baum. Und dieses Bekenntnis von ihr, das ist zu finden in dem neuen Buch »Dem Stumpfsinn die Geisteskappe aufsetzen«, Thomas Bernhard heute. Das Buch erscheint genau heute, herausgegeben von Bernhard Fetz, Katharina Manojlovic und Juliane Werner. Und Katharina Manojlovic ist jetzt in Wien für uns am Telefon. Wir haben gerade schon mal kurz gesprochen. Diese Verbindung, die Antonia Baum da aufmacht, Thomas Bernhard und der Rap, Frau Manojlovic, leuchtet Ihnen das eigentlich ein?
Das leuchtet mir absolut ein. Also Battle Rap ist ja eine Art Sprechgesang, der stark auf die Sprache bezogen ist, also auf sprachliche Strategien. Und da geht es um Rhythmus, es geht um Musik, es geht auch um Trance. Und das ist ja auch etwas sehr Rauschhaftes. Und ich kann das absolut nachvollziehen, dass ja Bernhards Stil, also Thomas Bernhard, der ja auch einen ganz markanten Stil entwickelt hat, wo ganz viel Wiederholung vorkommt, also einen stark musikalischen Stil, dass man das mit Battle Rap vergleicht und natürlich auch, weil also Battle Rap ist ja auch etwas, wo Rundumschläge passieren, also wo man sozusagen den Gegner auf raffinierte Weise, also symbolisch oder mit symbolischem Kapital diffamiert, und insofern passt das sehr gut. Und sicherlich auch diese Selbstbehauptung, also wenn die Antonia Baum sagt, man macht sich nicht beliebt, wenn man sich den großen Thomas Bernhard da also mit ihm sich vergleicht oder diese Art von Anverwandlung vornimmt, dann ist das ja ambivalent, weil auch ein Thomas Bernhard sehr klein begonnen hat und sich durchsetzen musste, und insofern passt das sehr gut, ja. Also diese Art, sich auch zur Wehr zu setzen mit Sprache.
Und das ist eins von ganz vielen Zitaten, wie gesagt, auch von vielen hochberühmten Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die sich auf Thomas Bernhard beziehen. Ihr neues Buch jetzt, das heute erscheint, das ist ein Sammelband mit vielen Texten von Bernhard-Kennerinnen und Kennern, die so aus ganz verschiedenen Perspektiven auf diesen Autor schauen. Der erste Text in dem Buch, der heißt The Age of Bernhard, den hat ihre Mitherausgeberin Juliane Werner geschrieben. Und sie spricht da, das fand ich eine interessante Formulierung, sie spricht von Bernhard als dem wohl wohl stilprägendsten deutschsprachigen Autor. Interessanter Superlativ, denn da gibt es ja doch einige Konkurrenz bei den stilprägenden deutschen Autoren. Also man kann natürlich an Franz Kafka denken, an Thomas Mann, an Bertolt Brecht, an Ingeborg Bachmann, Elfriede Jelinek und vielleicht noch einige mehr. Warum hat denn da Thomas Bernhard die Nase vorn aus Ihrer Sicht?
Also einerseits sicherlich, wie schon gesagt, weil sein Stil ein besonders markanter ist, von dem er auch behauptet wird, man könne ihn leicht imitieren. Also er hat geschafft, auch wenn man sagt eben, man könne ihn so leicht imitieren, dann ist es ihm zweifellos gelungen, eine Sprache zu entwickeln, die absolut einzigartig ist und es hat vorher niemand so geschrieben. Mhm. Und es gibt tatsächlich viele Beispiele von Anverwandlungen. Also Antonia Baum ist jetzt ein Beispiel, aber auch andere haben sich Bernhard anverwandelt. Also Barbie Markovic wäre ein Beispiel in Österreich. Lydia Haider, früher schon Reinhard Götz, aber es geht ja hin bis zu Sebald. Und Sie haben auch gesagt, es gibt ganz viele internationale Beispiele, also wo man sieht, wie stilprägend Bernhard ist. Und gleichzeitig, glaube ich, ist auch, wenn man dann an Elfriede Jelinek denkt oder an Ingeborg Bachmann, die sich auf diesen Stil bezogen haben, dass es ganz stark auch damit zu tun hat, wie Bernhard in seiner Literatur sich mit der österreichischen Geschichte auseinandergesetzt hat oder auch mit der problematischen oder auch nicht vorhandenen Erinnerungskultur, also dass das auch eine Zäsur war in der Literaturgeschichte, die ganz viel verändert hat, also auch sein Theaterstück Heldenplatz. Das heißt, das ist so sehr stark nicht nur stilistisch, sondern stilprägend auch insofern, als er da ein Vorreiter war und ihm viele gefolgt sind in dieser Auseinandersetzung.
Dieses Stück
auch mit dem Nationalsozialismus.
Genau, was ja in diesem Stück Heldenplatz die zentrale Rolle spielt. Da gab es ja damals riesige Proteste, als das Stück uraufgeführt wurde in Wien, erinnere ich mich auch noch daran. Jetzt heißt es in der Ankündigung Ihres Buches, Sie würden da neue Einblicke in das Werk von Thomas Bernhard liefern und Sie würden ihn jetzt weniger als Propheten einer verfinsterten Welt zeigen. Das werden viele denken, ja, Prophet einer verfinsterten Welt, Thomas Bernhard passt für mich zusammen mit seinen düster spöttischen Texten. Aber Sie wollen auch zeigen, dass er auch über die Lebensnotwendigkeit menschlicher Nähe viel geschrieben habe. Da würde mir jetzt nicht so viel einfallen. Wo steckt das drin in seinem Werk, die Lebensnotwendigkeit menschlicher Nähe?
Also ganz in medias res steckt die vor allem in seinem großen Buch Alte Meister. Da gibt es die Hauptfigur, den Protagonisten Reger, der seine Frau verliert und dann draufkommt, dass also die alten Meister, das heißt die großen Maler, die er sich tagtäglich im kunsthistorischen Museum ansieht. Es geht vor allem ein Gemälde von Tintoretto, den weißbärtigen Mann. Und dieser Reger formuliert dann, dass einem alle alten Meister nichts helfen, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Also das wäre so ein Beispiel, diese Bernhards Lebensmenschen, Hedwig Stawianitschek, nachempfundene Frau. Also das heißt, es ist so sehr tatsächlich so, wie Sie gesagt haben, man verbindet mit Bernhard das Alleinsein Kultivierenden. Das hat auch mit seiner Rezeption, also ab den 70ern zu tun. Es gab in den 70ern im Spiegel einen Artikel, wo Bernhard als alten Beckett und Menschenfeind bezeichnet wurde. Und dieses Image hat er selbst ja dann weiter kultiviert. Also Bernhard, der in seinem Schreibkerker, in seinem Vierkanthof in Oberösterreich sitzt und niemanden reinlässt. Das ist so das Bild, das sich verfestigt hat. Tatsächlich, wenn man sich seine Werke anschaut, dann geht es ganz viel darum. Also das Alleinsein spielt schon in Frost, in seinem Debütroman, eine Rolle. Also da beschäftigt den Protagonisten und auch das Alleinsein, von dem gesprochen wird. Gleichzeitig ist es aber so, dass es immer Beziehungen gibt und die Menschen in den Texten oft nicht miteinander können, aber auch ohne einander nicht. Und dann ist, wenn man sich den privaten Menschen Bernhard ansieht und mit Zeitgenossinnen und Zeitgenossen spricht, ist es auch so, dass das ein Klischee ist, dass Bernhard nur allein gewesen sei. Also er hat Gesellschaft sehr genossen und es ist von ihm zum Beispiel auch, wird ganz viel gesagt, wie unglaublich unterhaltsam er war in Gesellschaft.
Anderen,
er hat Gesellschaft durchaus gebraucht.
Einen anderen Bernhard zeigen Sie auch schon mit dem Foto auf dem Umschlag Ihres Buches. Da sieht man nämlich Thomas Bernhard an der Nordsee. Der hat sich so ein Handtuch, glaube ich, um den Kopf gebunden. Sieht ein bisschen wie ein Turban aus.
Ja.
Also Thomas Bernhard als Badegast vielleicht. Das ist auch eine ungewöhnliche Perspektive, auf die man stößt. Es gibt auch einen Text über ihn als Reisenden in Ihrem Buch. Und besonders schön fand ich auch an Ihrem Buch eine Idee. Am Ende gibt es ein Quiz mit den schönsten Städtebeschimpfungen von Thomas Bernhard. Ich will nur noch mal zum Abschluss ein besonders schönes Beispiel vorlesen. Welche deutsche Stadt eifert Salzburg nach und strotzt dabei vor Hilflosigkeit, Hässlichkeit und widerwärtiger Plumpheit? Das ist wieder so ein typischer Bernhard. Die Lösungsmöglichkeiten sind A. Rosenheim, B. Passau, C. Nürnberg und D. Regensburg. Ich würde mal vorschlagen, wir lassen das offen, wo die Lösung liegt im Werk von Thomas Bernhard. Und ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Wir haben geredet über das neue Buch »Dem Stumpfsinn die Geisteskappe aufsetzen«, Thomas Bernhard heute. Herausgegeben von Bernhard Fetz, Katharina Manojlovic und Juliane Werner. Das Buch erscheint heute im Zschollnay Verlag und das ist das Begleitbuch zu einer gleichnamigen Ausstellung im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien. Die wird am 30. April eröffnet, diese Ausstellung. Frau Manojlovic, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch Ihnen und alles Gute.
Alles Gute.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir möchten jetzt einen Roman einer jungen schwedischen Schriftstellerin vorstellen. Sie heißt Moa Backe Ostod und ihr deutscher Verlag, der stellt sie vor als samische Autorin und Rentierhalterin. Moa Backe Ostod gehört zu den indigenen Samen, die im hohen Norden Skandinaviens leben. Sie hat vor 5 Jahren ihren Jugendroman Himmelsfeuer veröffentlicht und den gibt es jetzt auch auf Deutsch. Silvia Schwab ist unsere Kritikerin. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Himmelsfeuer, jetzt bei dem Titel und beim hohen Norden, da rastet in meinem Kopf das Klischee ein und ich denke an Polarlichter zuerst. Um was für ein Himmelsfeuer geht es in dem Roman? Sind es Polarlichter?
Ja, das sind schon Polarlichter, das ist richtig. Die spielen nämlich bei den Samen eine wichtige Rolle und zwar einerseits in der Mythologie und da sind sie eher so mit Zerstörung und Weltenende verbunden, aber im Alltag werden sie natürlich sehr positiv erlebt. So geht es auch dem Protagonisten Ante, der liebt die Polarlichter.
Mhm.
Und das Buch beginnt mit seiner Frage, gibt es homosexuelle Rentierzüchter? Das recherchiert er nämlich im Internet und wir sind damit mitten im Thema. Der 16-Jährige steckt nämlich in einem aufwühlenden Konflikt. Seine Freundschaft zu seinem Freund Erik ist umgeschlagen in ein überwältigendes Gefühlschaos, also aus Sehnsucht, Begehren, Verunsicherung, auch Traurigkeit. Und ich glaube, dass die Polarlichter hier auch für diese ja, emotionale Explosion stehen.
Und dass er diese Frage überhaupt stellt, gibt es homosexuelle Rentierzüchter? Das deutet ja darauf hin, dass ihm das noch nicht begegnet ist, dass es in dieser Gesellschaft eher ungewöhnlich ist, homosexuell zu lieben?
Ja, ja, natürlich. Denn ich meine, dieser Junge lebt ja eben nicht in einer modernen Großstadt mit hipper Jugendkultur, sondern im schwedischen Teil von Lappland in einer sehr traditionellen Gesellschaft. Viele Familien leben hier von der Rentierzucht. Das bedeutet sehr harte Arbeit im Freien. Die Betonung männlicher Stärken bedeutet das auch und eine große Naturverbundenheit. Und Ante liebt dieses Leben. Er will es auf keinen Fall aufgeben. Aber eine homosexuelle Beziehung, die passt eben gar nicht in diese eher homophobe Umgebung. Und dieser Konflikt, also der Konflikt zwischen dem Wunsch, seine Liebe leben zu dürfen und dem tiefen Bedürfnis, Rentierzüchter zu werden, dieser Konflikt, der droht, diesen Jungen fast zu zerreißen.
Und das ist dann nachvollziehbarerweise ein sehr schwieriger, schwerer Konflikt. Ist das auch ein schwerer oder schwieriger Roman, Himmelsfeuer?
Nein, das ist es eben gar nicht. Also die Situation ist dramatisch, aber es ist kein schwieriger Roman. Denn er hat eine sehr ruhige, sehr positive und gelassene Grundstimmung. Und die stammt meiner Meinung nach aus dieser tiefen Verbindung der Menschen mit der Natur, mit den Rentieren, mit der heimatlichen Landschaft und dann eben auch der Geschichte und Mythologie. Und diese Natur mit ihrer eisigen Kälte, dem Schnee, der winterlichen Stille einerseits und dann eben diesen wunderbaren Sonnenauf- und Untergängen, dem Sternenhimmel, den sommerlich blühenden Wiesen, Das, so habe ich es empfunden, ist fast so eine Art Basso Continuo, der das ganze Geschehen begleitet. Was hier passiert, und das sagt die geliebte Großmutter von Ante, was hier passiert, geht am Ende meistens gut aus.
Ah ja, das ist ja schon mal eine generell gute Aussicht. Die Großmutter, die Sie gerade angesprochen haben, die spielt in vielen Kinder- und Jugendbüchern so eine herausgehobene, besondere Rolle. Ist das hier auch so?
Ja, das ist hier auch so, und zwar gleich in doppelter Hinsicht. Einerseits natürlich emotional für Ante, weil sie viel Verständnis für den Jungen hat, aber dann auch durch ihr Schicksal. Denn Ante hat auf einem Flohmarkt ein Buch über Rassenbiologie entdeckt. Und dieses Buch rückt die tragische Geschichte der Samen in den Fokus. Nämlich ähnlich wie die Nationalsozialisten vertraten schwedische Wissenschaftler in Anführungsstrichen in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts Theorien über höher- und minderwertige Rassen. Und damals wurden samische Kinder aus ihren Familien gerissen und zwangsbeschult. Die samische Kultur, die Riten, die Traditionen wurden unterdrückt. Die Großmutter war selber betroffen von diesem Schicksal. Und der Junge fühlt sich, er identifiziert sich ja auch mit ihr fast doppelt als Außenseiter, eben als homosexuell und als Same. Und er muss begreifen, und das tut er auch, dass er nur glücklich werden kann, wenn er seine Geschichte und seine persönlichen Bedürfnisse auch akzeptiert.
Sie haben ja schon gesagt, der Roman hat diesen ruhigen, positiven Ton. Ist der Roman ganz eng an diesem Ante selbst angedockt, an seiner Perspektive? Erzählt er die Geschichte? Bringt er auch diesen Ton ein oder funktioniert das anders?
Es funktioniert anders. Also der Roman ist in der dritten Person geschrieben, nicht aus der Ich-Perspektive. Sehr locker, sehr leicht. Sehr lebendig, übrigens auch durch viele Dialoge, durch Diskussionen, durch Chats und Sprüche im Jugendjargon. Aber er ist eben aus der Sicht dieses sensiblen Jungen geschrieben und zeichnet dessen Gefühlsachterbahn nach in oft auch feinen, wie ich finde, überraschenden Bildern. Also diese innere Bewegung, die körperlichen Stresssymptome, das ist förmlich spürbar für den Leser. Interessant finde ich dazu noch und übrigens auch sehr beruhigend, dass letztendlich die Frauen in dieser männerdominierten Welt die Klügeren sind mit ihrer eher liberalen Haltung. Sie stellen eben die alten Klischees und Rollenbilder schon in Frage und damit ist dieser Roman auch ja, ein starkes Plädoyer für Toleranz und Liebe.
In dem Roman Himmelsfeuer von Moa Backe-Osthoff, der wurde übersetzt von Arno Stoner, ist im DTV-Verlag erschienen mit 256 Seiten. 16 Euro ist der Preis. Empfohlen wird das Buch für Leserinnen und Leser ab 14 Jahren. Vielen Dank an unsere Kritikerin Silvia Schwab. Zwei Frauen sind unterwegs mit einem Truck voller Kühe, unterwegs in Richtung Türkei. Von diesem Roadtrip mit Kühen erzählt der erste Roman von Anja Gmeinwieser, Wir Königinnen heißt das Buch. Wie ist das denn mit den Kühen im Leben dieser Autorin selbst? Unter anderem das wollte mein Kollege Andi Hörmann wissen. Er hat Anja Gmeinwieser besucht in einem speziellen Wohnprojekt in der Nähe von Nürnberg.
Hersbrucker Alb, etwa 40 Kilometer östlich von Nürnberg, im 500 Einwohner kleinen Ort Eschenbach, wohnt Anja Gmeinwieser mit ihrem Partner und 25 anderen Menschen in einer Art, ja, wie soll man das nennen?
Also da haben wir auch gemeinsam noch gar nicht so ein Wording dafür, ne? Es ist ein Wohnprojekt, es ist ein kollektives Wohnen, tralalala.
Zwei herrschaftliche Wohnhäuser in Hanglage, Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut. Das ehemalige evangelische Schwesternkonvent hat noch etwas von einer Baustelle. Im Garten steht ein Bagger, Fenstersimse fehlen, manche Türen sind noch improvisiert.
Immerhin haben wir jetzt hier so eine Glitzerfolie, die verhindert, dass man ständig nackt vor den Nachbarn steht. Genau, und hier ist die Toilette, immerhin mit Vorhang.
Ah, okay. Ja. Kaffee? Kaffee gerne, ja.
Rechts der Diele das Badezimmer, links die Toilette. Zwei Schlafzimmer, Wohn- und Essbereich. Alles in einem Raum. Alte Holzbalken an der Decke. An einem freistehenden Arbeitsblock vor dem Kochherd nehmen wir Platz auf zwei Barhockern.
Ich bin Anja Gmeinwieser. Ich bin Autorin, habe soeben meinen Debütroman Wir Königinnen veröffentlicht. Ja, wir sitzen gerade in meiner Wohnung in gespannter Erwartung des Espresso-Kochers.
Okay, jetzt müssen wir hier mal kurz einen Punkt machen, weil sonst wird das Kaffeegeräusch zu laut im Hintergrund. Ja. Kommt schon. So. Perfekt. Okay, sehr gut. Mhm. Vielen Dank.
Anja Gmeinwieser hat soziale Arbeit, aber auch Politik, Theater und Medienwissenschaften in München und Erlangen studiert. Mit Mitte 30 hält sie nun ihren ersten Roman in den Händen. Vom Schreiben leben, das geht noch nicht. Also arbeitet sie ein paar Tage in der Woche in einer heilpädagogischen Wohngruppe und betreut dort 9 Jugendliche.
Wir sind da auf einem Bauernhof und da fand ich das Konzept einfach total cool. Und finde es total schön, da zwischen den Kühen und den Hühnern rumzuspringen.
Da auch Kühe?
Da auch Kühe, ja. Sehr viel wohlgenährtere und fröhlichere Kühe als die Kühe in den Königinnen. Aber ja, dadurch konnte ich auch Kühe immer wieder persönlich fragen, wie frisst du so? Was tust du so den ganzen Tag?
Kühe sind ein zentrales Motiv in Wir Königinnen. Die Massentierhaltung als Sinnbild für den grausamen Machtmissbrauch des Menschen gegenüber der Natur. Das Buch erzählt aber in erster Linie die Geschichte von 2 Frauen, die sich in der Abgeschiedenheit der Berge im norditalienischen Piemont kennenlernen. Anna ist LKW-Fahrerin und transportiert 24 Rinder in der unerträglichen Hitze des Sommers in Richtung Türkei.
Die Kühe tasten sich über die offene Rampe vor, halten ihre Nasen ins Ungewisse, als wären sie sich nicht sicher, ob das, was kommt, besser sein wird als der Transporter.
Die namenlose Ich-Erzählerin trifft im Roman auf eine taffe Fernfahrerin. Beide sind irgendwie auf Sinnsuche und leiden unter ihren männlichen Partnern zu Hause. Gemeinsam machen sie sich auf in Richtung EU-Außengrenze. Im Roman geht es um weibliche Solidarität, um Schwesternschaft, wie es Anja Gmeinwieser gerne nennt. Es geht aber auch um prekäre Arbeitswelten, um Klimawandel und Tierwohl.
Vor uns hetzt ein Tier über die Fahrbahn, großer Hase, kleines Reh. Als wir die Stelle passieren, tut es einen Schlag an der Beifahrerseite, gerät uns etwas unter die Räder, ein Knacken und Brechen von Knochen. Anna zieht die Schultern hoch, meine Gänsehaut geht bis in die Magengegend. So ist es eben. Weiter.
Weiter, immer weiter. Wir Königinnen ist ein existenzieller Roadtrip. Anja Gmeinwieser schreibt mit pointiert sensibler Sprache über absurd alltägliche Lebenswelten und die Scheinmoral der Konsumgesellschaft.
Wie kann ich noch Klamotten kaufen, wenn ich weiß, dass sie wahrscheinlich irgendwo in Bangladesch von irgendwem genäht wurden, dem es unfassbar schlecht damit geht? Ne? Wie kann ich ein Leben in so einer Konsumwelt führen, wenn ich weiß, wo sie herkommt?
Also das ist ich bin ja überzeugt davon, dass dein Pulli mit Palmenmotiv ein Secondhand-Pulli ist. Stimmt?
Das ist korrekt. Prager Secondhand-Läden sind die besten.
So. Anja Gmeinwieser reagiert schlagfertig und charmant. Und wenn es ihr im Gespräch dann doch mal zu privat oder zu persönlich wird, dann zeigt sie auch, wo die Grenze ist.
Wir sind also alle heterosexuell oder leben heterosexuell und die meisten haben Kinder und leben in so Paarbeziehungen oder alleine.
Und wie sieht es mit Kinderwunsch aus bei dir?
Wow, die letzte, die mich das gefragt hat, war meine Gynäkologin und ich habe gewechselt. Okay. Habe ich nicht.
Punkt.
Die Autorin Anja Gmeinwieser, ihr Debütroman Wir Königinnen, der ist im Berlin Verlag erschienen mit 224 Seiten, der Preis dafür 24 Euro. Und Anja Gmeinwieser, die ist mit ihrem Debütroman auf Lesereise, zum Beispiel am 22. April wird sie in Ansbach lesen, also morgen, und am 23. April in Hamburg. Im vergangenen Jahr, da gab es eine dicke Überraschung beim Deutschen Sachbuchpreis, als da ein Comic ausgezeichnet wurde als Sachbuch des Jahres. Das war der Comic Die Frau als Mensch von Uli Lust. Welche Überraschungen sich in diesem Jahr abzeichnen oder vielleicht auch nicht, das schauen wir uns jetzt an. Denn vor einer guten Stunde, da wurde die Liste mit den 8 Nominierten für den Sachbuchpreis 2026 veröffentlicht. Das sind 8 Fälle für Christian Rapansel aus unserer Sachbuchredaktion. Hallo Christian. Bernd.
Hallo, grüß dich.
Wie sieht's denn aus mit möglichen Überraschungen in diesem Jahr auf der Liste?
Diesmal tatsächlich weniger eine Überraschung, was draufsteht, sondern für mich persönlich eine Überraschung, was nicht draufsteht. Aha. Weil ich habe mir durch die Jury vorher angeguckt, 7 Leute sind das und da sind alleine 3 Fachfrauen für Naturwissenschaften drauf. Eine Astrophysikerin zum Beispiel. Und also da dachte ich ganz fest, dieses Jahr muss das naturwissenschaftliche Sachbuch gefeiert werden, weil das hat es eh so ein bisschen schwerer im politisch geprägten Buchmarkt. Aber nö, Fehlanzeige. Bei einem Buch könnte man so im weiteren Sinne noch sagen, es ist ein medizinethisches Buch drauf. Leben, Körper, Tod von Bettina Schöne-Seifert. Das sind so medizinethische Fragen, wie umgehen mit Organspende, wie regelt man ärztliche Hilfe beim Suizid, ist Alternativmedizin, die keinerlei wissenschaftlich erkennbaren Nutzen hat, vertretbar, darf man zum Impfen zwingen und so. Also mit sehr viel gutem Willen könnte man sagen, das ist Naturwissenschaft, aber eigentlich nee, nein, ist Politik und Ethik. Deswegen, das ist meine Überraschung, die Naturwissenschaften fehlen.
Lass uns mal ein bisschen grundsätzlicher auf den Preis schauen. In der Satzung für den Deutschen Sachbuch, Preis steht, der Preis solle, Zitat, Aufmerksamkeit für Sachbücher als Grundlage von Wissensvermittlung, fundierter Meinungsbildung sowie als Impulsgeber für den öffentlichen Diskurs fördern. Mhm. Diese Ziele, spiegeln die sich in der nominierten Liste dieses Jahr?
Definitiv, das finde ich. Ich greife mal so 3 Titel raus, an denen das vielleicht exemplarisch deutlich wird. Das eine ist von Florence Gaub, Szenario heißt das Buch. Sie ist eine Militärstrategin, sie berät auch die NATO und das ist ein Buch darüber, wie Konflikte eskalieren können, aber auch wie sie eingehegt werden. Das Smarte an dieser Entscheidung ist, die Jury hätte natürlich jetzt wirklich aus Dutzenden Büchern rund um die Kriegsgefahren und die ja schon existierenden Kriege in Europa Bücher raussuchen können. Dieses Buch hier fällt komplett raus, rein formhalber, weil es ein verspieltes Buch ist. Es ist nämlich ein Buch, das fängt mit einem Szenario an. Wir sind Militärberater und wir erfahren von einer krisenhaften Eskalation und dann steht da, okay, du hast jetzt folgende 3 Möglichkeiten, was du jetzt tun kannst an diesem Tag. Entscheidest du dich für Variante 1, dann lies weiter auf Seite 228 und so weiter. Mhm. Und das heißt, dieses Buch spielt mit uns wirklich Szenarien durch. Wir müssen uns alle paar Seiten entscheiden, welche Entscheidung wir jetzt eigentlich treffen, wie wir diesen Konflikt versuchen zu deeskalieren und am Ende des Buches haben wir dann entweder einen Weltfrieden geschaffen oder eben einen Weltkrieg ausgelöst. Das am Ende überzeugt das natürlich nicht so, aber diese Art und Weise, in Alternativen zu denken, das finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Oder ein anderes Buch, Ronen Steinke, der hat über Meinungsfreiheit geschrieben, wie die eingeschränkt wird durch Justiz und Polizei, zum Beispiel bei den pro-palästinensischen Demonstrationen. Und Ronen Steinke ist Z-Reporter, der sich viel um juristische Themen kümmert. Der geht immer an die schmerzhaften Stellen des Rechtsstaates. Der hat auch schon über Verfassungsschutz geschrieben. Der nimmt sich immer Themen, die sonst gerne so Schwurblern überlassen werden und guck da genau hin, das finde ich wirklich stark. Oder Irina Scherbakowa, der Schlüssel würde noch passen, das sind ihre Moskauer Erinnerungen, diese Historikerin, Publizistin, Memorial, langjährige Leiterin, mittlerweile ist das ja in Russland unter Putin verboten, sie lebt jetzt in Berlin und Tel Aviv, ist eine der wichtigen Stimmen, wenn man heute Russland unter Putin verstehen will. Also das sind jetzt so 3 exemplarische Bücher. Klar, wenn man mitdiskutieren will, das sollte man gelesen haben.
Memorial, die Organisation, die sich in Russland lange um Erinnerung an die stalinistischen Verbrechen und überhaupt an Menschenrechtsverstöße in der Geschichte Russlands gekümmert hat oder der Sowjetunion. Also das waren jetzt die Themen. Ich habe mal hier mitgeschrieben, Militärstrategie, Medizinethik, Meinungsfreiheit, die Erinnerung an Russland. Welche Themen stehen noch auf der Liste?
Ja, ich habe seit ein paar Jahren schon den Eindruck, dass der Deutsche Sachbuchpreis immer versucht, so eine Must-Read-Liste aufzustellen. 8 Bücher, das ist für viele Menschen, die es nicht beruflich tun müssen, wahrscheinlich schon so das Limit für ein Jahr. Und wenn man so die wichtigen Themen mitdiskutieren will, dann sollte man bedient sein. Das heißt, was fehlt noch? Ganz klar KI. Deswegen ist Roberto Simanowski drauf mit dem Buch Sprachmaschinen. Das ist kein Technikbuch, sondern eher ja, ein philosophisches Buch, das sich der Frage widmet, welche Folgen hat das eigentlich für uns Menschen, wenn wir dieser Verführung nachgeben, das Denken abzugeben. Und der Clou an dem Buch ist auch, wenn ich das noch persönlich sagen darf, ich finde es einfach wahnsinnig gut geschrieben, mit viel Witz, das macht einfach wirklich viel Freude. Oder ja, Aufstieg und Fall der Deutschland AG, also so ein wirtschaftspolitisches Buch. Und naja, vielleicht so ein bisschen Pflichtprogramm. Das sind ja die Bücher der letzten 12 Monate. Im letzten Jahr waren auch die großen Thomas-Mann-Festspiele. Offensichtlich war man der Meinung, es müsste deswegen auch noch ein Thomas-Mann-Buch drauf. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ein Dreivierteljahr später. Aber ich habe noch mit einer Kollegin gesprochen, die sagte, naja, wenn man eins draufnimmt, dann haben die sich richtig entschieden. Die haben die Thomas-Mann-Biografie von Tilman Lame genommen. Und da sagte die Kollegin noch zu mir, das ist wirklich klug, das ist ein neuer Ansatz, weil da die Homosexualität von Thomas Mann nicht so verdruckst am Rande miterzählt wird, sondern das Werk wird quasi durch diese Brille der unterdrückten Sexualität gelesen. Das sei mal wirklich ein neuer Ansatz. Und ja, dann, wenn man Thomas Mann mit drauf haben will, dann dieses.
Letztens hat mir ein Kollege von dir gesagt, er habe den Eindruck, bei den Sachbüchern, die kommen immer schneller raus, immer näher dran an den aktuellen Ereignissen. Also sie verlieren sozusagen den Buchcharakter zunehmend und gehen immer mehr Richtung langer Leitartikel oder so. Wie ist das bei diesen Büchern auf dieser Liste? Wie tagesaktuell sind die?
Ich finde sehr schön, dass die sich gegen diesen Ansatz entschieden haben, weil es gibt tatsächlich immer mehr Schnellschüsse und ich finde, diese Liste zeigt sehr klar, dass gerade die Langsamkeit von Büchern, die eben Monate brauchen, um sie zu schreiben, um sie zu lektorieren, um sie zu drucken, um sie in den Handel zu bringen, dass das auch dazu zwingt, wirklich reflektierter und tiefer reinzugehen. Also wenn wir zum Beispiel Irina Scherbakowa nehmen, die eben ihr eigenes Leben damals in Moskau mit einer Geschichte des Landes verbindet, das hat einen Abstand, der aber trotzdem sehr viel über die Gegenwart aussagt. Oder selbst dann Ronen Steinke mit so einem tagesaktuellen Thema. Das ist aber trotzdem in einer Tiefe behandelt. Das passt eben nicht in Leitartikel. Und es ist trotzdem mehr als einfach nur ein längerer Essay. Das, finde ich, ist die Stärke des Buches, gerade weil es langsamer ist.
Jetzt hast du ja gesagt, am Anfang die Naturwissenschaften fehlen, war eher so eine Beobachtung von der Jurybesetzung her. Thomas Mann Buch hättest du nicht unbedingt gebraucht, haben wir gehört. Wie gelungen findest du ansonsten die Zusammenstellung dieser Liste?
Also erstmal, es muss höllenschwierig sein, so eine Liste zusammenzustellen. Ja. Das ist vom Verfahren auch so. Alle deutschsprachigen Verlage, ich glaube Deutschland, Österreich, Schweiz dürfen. Jeder Verlag darf maximal 2 Bücher einreichen. Das ist so ein ganz formalistisches Verfahren. Die Jury darf dann theoretisch auch noch nachordern. 212 Einreichungen gab es dieses Jahr. Und da haben die sich also versucht zu entscheiden. Und ich finde wirklich, es ist wieder so eine Must-Read-Liste zu allen wichtigen Themen. Nur, und da bin ich wieder bei den Naturwissenschaftlerinnen, eine Leerstelle, die ich wirklich nicht verstehe, die Klimakrise taucht nicht auf. Jetzt, ich weiß nicht, ob die sich dachten, irgendwie dazu ist ja alles geschrieben und gesagt. Das stimmt natürlich, aber es wird ja nicht umgesetzt, eher noch abgewickelt. Und das ist die zentrale Krise der Gegenwart. Das wundert mich ein bisschen auf einer ansonsten wirklich schön kuratierten Liste.
Und heute Morgen vor einer guten Stunde wurden die 8 Nominierten für den Sachbuchpreis 2026 bekannt gegeben. Wer den Preis bekommen wird, das erfahren wir am 8. Juni. Christian Rapansel aus unserer Sachbuchredaktion hat uns durch die Liste geführt. Vielen Dank, Christian.
Danke dir.